nicht, wir müssen dies, das oder so. Dieses Ganze, wir müssen eigentlich gar nichts. So, wir könnten den ganzen Tag hier sitzen und chillen und einfach nur irgendwie, wir müssten nicht mal einen Podcast aufnehmen, ja, sondern wir könnten den ganzen Tag hier sitzen und einfach nur Tee trinken und uns austauschen. Und allein das wäre ja schon ein radikaler Akt. Mhm. So.
Ja, das Sein, Raum einnehmen.
Ja.
Existieren, atmen.
Ja.
Atmen.
Ja, because we're not allowed to. Mhm. Nicht mal das.
Ja.
So.
Ja.
To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von To Podcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass. Literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wider unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und, wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass To Podcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. In dieser Folge spreche ich mit Aishan Malonda, die unter dem Artist-Name Malonda bekannt ist. Malonda ist Sängerin, Songwriterin und Electric Diva sowie Moderatorin und Aktivistin. Sie ist zudem Co-Founder von Cutie BIPOC United. Sie sieht sich selbst als Lernende in antirassistischen und queer-feministischen Diskursen. Sie beschäftigt sich mit intersektionaler Awareness und schreibt ab und zu eine Kolumne für das Veto-Magazin. Sie ist inspiriert von Geschwistern wie Zepo Bollwinkel und Natasha R. Kelly, von denen sie viel lernen darf, aber auch durch Menschen wie Pauli Murray. Es ist ein Gespräch über Glaubenssätze und das sich Verhalten in Räumen, über Imposter-Syndrom und Intersektionalität, über eine deutsche Diva, Selbstbestimmung und das Strahlen dürfen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Hören des Gesprächs.
Musik.
Liebe Aishan Malonda, herzlich willkommen zu Tu Podcast.
Hallo. Oh, ich bin so aufgeregt. Jetzt guck mal.
Hallo.
Schießt das Adrenalin jetzt hier?
Ja, voll.
Ich habe gelernt, Adrenalin verbraucht sich nach 20 Minuten. Das hilft mir immer total, dass ich weiß, on the clock in 20 Minuten it's gone.
Ich habe keine Uhr hierzu, aber vielleicht kannst du ein Handzeichen machen, irgendwie so ein Stoppzeichen oder so.
Yeah, it's finished, so. wie schön, dass du da bist. Du bist Sängerin, du bist Songwriterin, du bist Moderatorin, du bist Aktivistin, du bist Woman Extraordinaire. Und ich bin sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, dich hier bei Tu Podcast begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung. Es ist, it's been a long time coming, habe ich so das Gefühl, oder?
It's been a long time coming. Funny, weil das habe ich genau hier auch stehen. Also ich habe das Gefühl, wir kennen uns eigentlich schon lange, aber wie das so ist in diesen Zeiten, wir haben ganz viel über Social Media, über WhatsApp kommuniziert, Sprachnachrichten geschickt und auch schon Deep Dive, ne? Also auch schon tiefe Sachen miteinander geteilt.
Ja.
Und ich freue mich, dass das jetzt hier der Anlass ist, an dem wir uns das erste Mal tatsächlich face-to-face begegnen.
Aber es erhöht auch den Druck so ein bisschen, ne? Weil ich meine, jetzt in diesem Moment ist das ja normalerweise, hat man ja diese Anxieties, man trifft Leute irgendwie zum ersten Mal physisch. Das heißt, es kommt auch so eine körperlicher Energieaustausch dazu. Und mich persönlich macht das sehr nervös. I'm not really a people person in Wirklichkeit so. Mhm. Deswegen wahrscheinlich auch arbeiten auf der Bühne, weil das so ein bisschen Abgrenzung schafft vielleicht auch einfach. Ja. Und jetzt dann aber noch den Druck dazu zu haben, auch noch irgendwas Produktives dabei zu generieren. Das finde ich schon, also die Latte ist hoch.
Ich sag
einfach mal, ja, the bar.
Ich kann das total nachvollziehen und zurückgeben. Geht mir ganz genauso. Und ich habe eine freudige Aufgeregtheit in mir. Ich habe mich total gefreut, vor Freude, dich zu treffen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall Next Level, dass wir gleich hier so anstehen. Ich glaube, das ist irgendwie
so. What about good old coffee? So, weißt du, so, oh, lass doch mal auf einen Kaffee treffen. Ich trinke keinen Kaffee, aber ist voll okay. Man sagt das so.
No, wir direkt hier eine Aufnahme und ich nehme euch alle mit bei unserem allerersten echten Gespräch. Und ich habe ja gedacht, im Vorgespräch meinte ich so, ja, das ist ja voll die easy Frage. Wir fangen einfach an mit, wie bist du heute hier, wie geht's dir? Ist die Frage so einfach, wie ich denke?
Tatsächlich tue ich mich ein bisschen schwer, diese Frage einfach so zu beantworten. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich gerade sehr viele Projekte jonglieren muss irgendwie. Aber das liegt daran, dass meine Time-Management-Skills halt einfach echt auch aus der Hölle sind. Und das andere ist, dass ich mich, glaube ich, wie viele Mitglieder aus der Community, die auch intersektional marginalisiert sind, gerade so im Zuge so eines gesellschaftlichen Paradigmenwechsels. Wir erleben das gerade irgendwie so, es verändert sich. Wer spricht? Wie wird gesprochen? Es gibt wahnsinnig viel Push and Pull da draußen, auch viel Backlash, der jetzt halt so kommt. Ja, irgendwie 2020 waren wir in so einer Aufbruchsstimmung. Jetzt kommt dieser White Backlash mit aller Kraft irgendwie. Und das erreicht auch mein privaten Bereich, also meine kleineren Circles, und dementsprechend bin ich vielleicht nicht in der besten emotionalen Phase. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
Es war eine große Frage, to be fair, in diesen Zeiten und auch gewagt. Ich finde auch, dass das sehr trying times sind. Ich hatte gerade, als du gesprochen hast, so ein Bild vor Augen von so, weißt du, von so einer, so der, dem Atlantik oder Pazifik oder so, und wenn dann so das Wasser so zurückzieht sich und dann so eine Riesenwelle entsteht und dann so mit aller Kraft zurückkommt, als du so gesagt hast, dieser Backlash, weil ich auch, also ich war im letzten Jahr in so einem, also eine Euphorie ist falsch, nee, aber es war einfach so ein totaler, Ich hatte gar keine Zeit nachzudenken. Ich war einfach go, 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 go. Okay, something is happening. Türen öffnen sich. So, es gibt Einladungen, es gibt dies. Und wir waren irgendwie alle so im Go. Und was interessant ist, dass ich im Sommer jetzt das erste Mal nach anderthalb Jahren eine Pause hatte. Und ich hatte diese Pause und ich bin komplett zusammengebrochen. Ich war komplett durch. Ich war komplett, weil dann alle Gefühle, alle Emotionen, alles, was so zur Seite gedrückt wurde, irgendwie so mit einem riesen Wall wieder zurückkam. Und ich frage mich, ob das, ich weiß nicht, was ich mich frage, aber es ist etwas, was ich, glaube ich, bei vielen Menschen, die marginalisiert werden und auch die, die aktivistisch unterwegs sind, so ich höre und mitbekomme.
Ja, also das sehe ich definitiv auch voll interessant, weil ich war tatsächlich, ich habe dieses Jahr gedacht, irgendwie so, ich hatte irgendwie bei diesem CSD Berlin Pride Projekt ja irgendwie auch mitgeholfen und da auch eine Demo mit organisiert. Und als das dann durch war, habe ich gesagt, okay, du machst jetzt noch das und das und das. Das waren dann noch so einzelne Jobs und dann gehst du aber in den Urlaub. Und dann war ich im Urlaub, ich bin nach Marseille gefahren, weißt du, so 16 Stunden insgesamt, 2 Tage nach Marseille runtergedüst mit meinem kleinen Honda. Und dann komme ich dort an, da 30 Grad und ich merke, ich bin körperlich überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Ich habe 4 Tage einfach auf der Couch gelegen, geschwitzt und Kopfschmerzen gehabt und gedacht, oh mein Gott, es geht mir so schlecht.
Mhm. Krass. Ja, und das alles inmitten dieser Pandemie und diesem ganzen Insanity, die noch dazu kommt.
Das ist ja vielleicht einfach auch so ein, ist ja auch so ein Katalyst, ne? Also es kommt ja nicht einfach so dazu, sondern es gehört ja zusammen. So.
Genau.
Also, dann,
ja. Stimmt. Das eine bedingt das andere immer wieder hin und her. Ja, Marseille. Ich war auch eine Zeit lang in Frankreich, aber anyhow. Jetzt mache ich diesen Rough Cut und gehe diesen Tupoka-to-Podcast-typischen Rückschritt quasi, gedanklichen Rückschritt mit dir zusammen.
Wir sind erst bei Frage 2, ne?
Wir sind erst bei Frage 2.
Wow, okay.
und zwar die Frage, wenn du in deine Kindheit schaust, an welche Botschaften erinnerst du dich zum Thema Rassismus? Aus deiner Herkunftsfamilie oder auch aus deinem Umfeld?
Dazu muss man, glaube ich, wissen, dass meine Familienverhältnisse, naja, okay, für jetzt jemanden aus der Diaspora vielleicht gar nicht so untypisch, aber eigentlich so jetzt so in einem deutschen Familienverständnis, in einem heteronormativ deutschen Familienverständnis, sind die vielleicht etwas komplexer. Ich habe eine leibliche Mutter und eine Pflegemutter. Ich bin so aufgewachsen, dass meine Pflegemutter, meine leibliche Mutter und mich quasi aufgenommen hat und wir so ein bisschen wie Geschwister aufgewachsen sind. Also ich hatte auch recht spät, glaube ich, damit angefangen, meine leibliche Mutter Mama zu nennen, weil ich das Verständnis dafür gar nicht so richtig hatte, was unser Familienverhältnis ist. Ich wusste natürlich trotzdem, dass meine Mama ist. Und ich weiß auch, dass aber dadurch, dass wir logistisch, aufgrund dessen, dass sie eine Ausbildung gemacht hat und viel Nachtschicht hatte, bin ich halt, früher war meine Pflegemutter meine Tagesmutter. Mhm. Und dann bin ich aber relativ organisch nach einer Zeit dann mit meiner Pflegemutter fest eingezogen. Und ich habe meiner leiblichen Mutter gegenüber immer große Verlustängste erlebt und auch viel auf sie gewartet. Jetzt hatte sie... Weißt du, mein Onkel sagt immer, Zeit ist elastisch. Und das ist so ein Prinzip in unserer gesamten Familie. Und ich habe Kindheitserinnerungen, in denen ich lange auf meine leibliche Mutter gewartet habe. Lange. Wir wollten ins Phantasialand fahren, irgendwie morgens um 5 oder so. Und ich weiß, sie kam dann halt irgendwie Stunden später und dann konnten wir nicht fahren. Und es war mein Geburtstag. Es war aber so, dass meine Pflegemutter und meine leibliche Mutter beide sehr, sehr starke, sehr selbstbestimmte Frauen sind. Wie gesagt, ich rede ja viel von meinen Müttern. Ich habe zwar auch einen Stiefvater seit meinem 14. Lebensjahr, aber eigentlich haben Männer davor nicht so eine große Rolle gespielt. Meine Pflegemutter war verwitwet. meinen leiblichen Vater, mit dem gab es keinen Kontakt. Und so hatte ich halt diese Frauen, die mir halt Lebensbotschaften mit auf den Weg gegeben haben. Und die waren dann schon recht konkret. Und ich habe sie aber auch sehr, sehr spät verstanden. Sie haben immer gesagt, du musst dir überlegen, du musst immer dreimal so hart arbeiten wie alle anderen. Denn du bist schwarz, du bist eine Frau und du kommst aus der Arbeiterklasse. Und naja, vielleicht einfach, weil es so Phasen gibt der Rebellion. Man möchte sich nicht so gerne durch seine Eltern definieren lassen. Heute bin ich sehr dankbar für diese Botschaften, weil sie relativ früh mir das erklärt haben, was ich heute unter anderem ja auch mit Intersektionalität erklären kann, warum sie mir das gesagt haben, weil sie halt Ausschlüsse erlebt haben und aber gleichzeitig halt für mich etwas ganz konkret anderes wollten. Mhm. Und zwar eine akademische Laufbahn als Erste in der Familie. Das war so das Ding.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, also du hast ja beschrieben, dass das in Hindsight, also in Rückblick irgendwie wichtig war und gut war. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Druck war.
Ja, also ich meine, das, was aus dieser Botschaft heraus mitkommt, das, was man dann auch erlebt im Alltag, irgendwie das immer geandert werden aus diesem oder jenem Grund zum Beispiel und das mit Leistung verknüpft zu sehen, aber führt halt eben zu einem Glaubenssatz, der ganz einfach ist: Du bist nicht gut genug.
Ja, du hast gerade Glaubenssatz angesprochen, was interessant ist, weil nämlich meine nächste Frage mit Glaubenssätzen zu tun hat. Ich habe auch viel über, also jetzt, und das ist interessant, dass ich das jetzt gerade so in meiner Lebensphase jetzt mit Anfang 40 nochmal intensiv tue, zu schauen, was für Glaubenssätze trage ich eigentlich in mir? Also was, welche kleine Stimme hängt irgendwo immer hinten im Gehirn, im Ohrgang oder wo auch immer, manchmal unterstützend, aber auch mal störend. Und eine Sache, auf die ich gekommen bin, ist der Glaubenssatz: Hochmut kommt vor dem Fall. Was interessant ist, weil ich glaube, dass das spezifisch auf meine Biografie was sehr Ostdeutsches auch ist. Dieses, wer sich selbst überschätzt, der wird fallen. Und interessanterweise dockt das jetzt an dem an, was du gesagt hast, oder also kann ich mich da, fühle ich mich da total in dem, was du gesagt hast, weil das bei mir zu einer ständigen Unterschätzung führt und immer das Gefühl habe, also das nährt so mein Imposter-Syndrom.
Da wollte ich, das habe ich mir gerade gedacht, nämlich, weil eigentlich, vielleicht muss ich den Glaubenssatz auch korrigieren, vielleicht nicht, du bist nicht gut genug, sondern vielleicht muss der auch lauten, du kannst nicht gut genug sein. Und vielleicht, mit Sicherheit ist es so, dass, dass uns ja auch in unserer Positionierung als schwarze Femmes Größe und Exzellenz verboten zu sein scheint. Da gibt's ja überhaupt keinen Zugang. Und wenn man das hat, so, dann wird es einem vorgeworfen, so als wäre das, genau, als wäre man jetzt, genau, irgendwie so in dem amerikanischen Kontext wäre es Appetit, so, mhm, weißt du, als, genau, als wäre man das, so, also was bildest du dir ein,
ja,
gut in irgendwas zu sein? Das geht halt nicht,
ja,
so. Und das führt dann natürlich dazu, dass man permanent die Erfahrung macht, irgendwie in einen Raum reinzukommen und egal, wie man sich verhält, irgendwie, man verhält sich halt falsch.
Mhm.
Ja, also es ist halt, verhält man sich vielleicht am besten einfach gar nicht. Und ja, das Imposter-Syndrom, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Du hast mich zu einem auch Text inspiriert, in dem ich auch darüber nachgedacht habe, wie man auch Imposter-Syndrom intersektional denken kann, weil es ja auch unterschiedliche Ausprägungen davon gibt. Wenn man zum einen sagt, ja, hier Frauen oder Flinterpersonen generell erleben das häufiger, oder aber es gibt dann halt auch, es wird dann auch im Bereich BIPOC erleben, Imposter-Syndrom häufiger, oder aber jetzt zum Beispiel jetzt so als queer positionierte Person, die halt aber immer so denkt, am I actually gay enough? So erlebe ich das dann auch nochmal in dem Bereich und irgendwie gehört das ja auch immer zusammen. Ja, also so, dass das ist egal, welchen Space ich irgendwie navigiere, I'm always the imposter.
Ja. Es ist so, also ich finde es unfassbar und gleichzeitig aber auch fassbar, dass mir eine, allerdings, es war ein schwarzer Mann, der mir in einem so, in einem Unternehmen, also ein ziemlich großes Unternehmen und der ist auch ziemlich weit oben in diesem Unternehmen hierarchisch gesehen und der sagte mir so unter uns, ich bin seit 20 Jahren in dieser Firma und seit 20 Jahren komme ich jeden Tag hierher mit der Angst, heute werden sie merken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und ich dachte, that's it. Also, das, genau das erleben so viele. Und jetzt sagst du es natürlich nochmal intersektional gesehen. Also, nochmal potenziert. Mal hoch 2, hoch 3, hoch 4, hoch 5. Dieses, ständig dieses Gefühl zu haben, oh, was ist, wenn die rauskriegen, dass ich eigentlich falsch hier bin?
Ja, und das ist ja auch so eine, das ist ja auch, da hat mich eine Freundin drauf hingewiesen, das ist ja auch so ein total isolierendes Thema ist. Also irgendwie, es können halt eben 30 Personen in einem Raum sitzen mit unterschiedlichen Marginalisierungen und alle fühlen sich falsch und keiner spricht darüber.
Ja. Ja. Genau. Also ich kenne das auch so aus ExpertInnenrunden oder so. Also selbst, sage ich jetzt mal, unter uns, also in Räumen, wo lauter aktivistische Menschen sind, Menschen, die viel zu unterschiedlichen Diskriminierungsformen geforscht haben oder sich, dass ich da drin sitze und denke, oh Gott, hoffentlich komme ich nicht dran, weil ich Angst habe irgendwie, ja, etwas zu sagen, was nicht kompetent genug ist oder was nicht klug genug ist oder so.
Kennst du das auch, dieses Am I Black Enough?
Absolut.
Oh, das ist so gewaltvoll.
Ja. Und ich habe auch da, weil wir ja im Vorgespräch über diesen Begriff auch so, was sind kollektive Erfahrungen und was sind individuelle und was ist vielleicht auch kollektiv? Ich glaube, dass das ganz viel so auch eine Erfahrung ist von schwarzen Menschen, die gerade so in Deutschland und zum Beispiel aufwachsen, dieses Gefühl zu haben, es gibt bestimmte schwarze Erfahrungen, die sind da, so sind die und meine eigene passt nicht so richtig dazu.
Ja, also bestimmt hängt das ja nun auch damit zusammen und das ist ja nun auch ein viel besprochenes Problem, dass wir natürlich ganz oft gelernt haben, Blackness durch eine spezifische afroamerikanische Linse halt einfach zu betrachten und die Erzählung, einer afrodeutschen oder schwarzen Erfahrung in Deutschland oder einer afrodiasporischen Erfahrung in Deutschland, dass sie ja auch ganz oft gar nicht so richtig zusammengedacht werden. Das führt dann auch dazu, dass Community entwickelt sich mal hier, entwickelt sich mal da und so weiter und so fort. Aber es gibt kein Wir-Gefühl in dem Sinne und trotzdem dann irgendwie auch so ein ein Vibe von wegen, es gibt so Anlässe, zu denen kommen wir zusammen und es gibt Anlässe, da tun wir es nicht.
Ja.
So. Das war auch so ein bisschen so etwas, was mich sehr angefasst hat in der Retrospektive. Dass es natürlich letztes Jahr, der Anlass war allen total klar. Und dass es aber gleichzeitig dann halt auch so offen gelegt hat, dass so viele Dinge, die hier in Deutschland passiert sind, uns nicht mobilisiert haben. So, sondern es war fast so, als hätten wir die Erlaubnis der weißen Mehrheitsgesellschaft gebraucht, um uns zu echauffieren.
Genau.
Und über das, was uns hier widerfährt, zu sprechen.
Ja.
So, und nicht das, was tatsächlich passiert.
Genau, und weil es eben irgendwo anders passiert ist.
Ja.
Und natürlich war es schlimm und natürlich war es ein weltweiter Aufschrei. Aber genau, die Gatekeeper zu diesem Aufschrei waren eben, dass weiße Menschen gesagt haben, oh, das ist jetzt wirklich schlimm.
Das ist jetzt richtig schlimm. Wie geht's dir denn damit?
Ja, genau. Aber hier ist doch nicht so schlimm.
Ja, hier ist nicht so schlimm. Ja. Oder sei doch froh, dass du in Deutschland lebst.
Ja.
Wirklich. People be saying shit like that. Sei doch froh, dass du in Deutschland lebst. Ich so, get the fuck away from me.
Ja, und worüber ich dann auch viel gestolpert bin, und das habe ich, glaube ich, auch schon so oft gesagt, ist, dass dann nach diesem Art von Aufschrei ganz viel die Frage kam, und jetzt wird's doch aber besser, oder? Ne? Also, und dass dann die Hoffnung und die Motivation in Bezug auf diese Auseinandersetzung auch wieder bei schwarzen Menschen gesucht wird. Ne? Ja. Also sagt uns aber, dass es gut wird, wenn ich A, B, C, D mache.
Wir sollen die Lösung des Problems anbieten. Genau. So, also als läge die Lösung des Problems nicht damit, irgendwie weißen Suprematismus abzuschaffen. So, and who does that? White people do that. Weißt du, wie sollen wir das denn machen? So, wie sollen wir denn ein System abschaffen, das uns unterdrückt? So. Ja. Die Logik alleine, dass weiße Menschen das wirklich von uns erwarten, dass wir das auch noch leisten, zu all dem Stress, zu all dem Schmerz irgendwie, den wir durchmachen. Wir haben ja auch Leben. Wir sind ja nicht nur einfach hier die wandelnden Rassismus-Lexika.
Aren't we?
Ich merke, ich spreche mit dir. I'm sorry about that.
Nein, Quatsch, gar nicht. Das war ich. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja nun also far from irgendeinem Lexikon.
Nee, aber mir tut das natürlich auch so weh, weil ich dann halt auch einfach sehe, wie wenn ich halt eben deine Kommentarspalten sehe, wie Leute einem zum einen Erklärung von dir einfordern, zum anderen auch Legitimation irgendwie dafür suchen, weil sie es ja so gut gemacht haben. I'm a good white person. Look at me, I'm a good white person. Mhm. Und ich so, ich meine, vielleicht it's part of your job, aber ich denke mir so, es kann kein einfacher Job sein.
Werbung. Diese Folge wird gesponsert von Startnext. Startnext ist die aktivste Crowdfunding-Community für Ideen, Projekte und Startups im deutschsprachigen Raum. Die Idee hinter Startnext ist einfach. Viele Menschen finanzieren gemeinsam eine Idee, ein Projekt oder auch ein Unternehmen. Startnext wünscht sich, dass sich alle Menschen mit tollen Ideen trauen, diese auch umzusetzen. Hast du eine Idee oder ein Projekt oder ein Startup, für das dir die notwendigen finanziellen Ressourcen fehlen? Vielleicht sogar im Bereich Empowerment, Rassismuskritik oder generell Social Change? Auch wir von TuPodcast wollen dich ermutigen, deine Idee umzusetzen. Bei Startnext kannst du dir eine Community aufbauen, die dich in deinem Vorhaben finanziell supportet. Startnext lädt alle TuPodcast-HörerInnen dazu ein, sich zu verbünden und das Alte mit dem Neuen zu inspirieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Ich bin Tupoka Ogette und du bist hier bei TuPodcast. Ich habe, während wir sprechen, jetzt ganz viele Gefühle, deswegen passt die nächste Frage auch. Gibt es einen Auslöser für deine Politisierung? Kannst du einen bestimmten Auslöser benennen?
Gute Frage. Also es gibt unterschiedliche Meilensteine vielleicht. Mhm. So. Ich glaube, ich war schon immer eine Person, die sich viel mit den Ungerechtigkeit des Lebens und Gerechtigkeit an und für sich auseinandergesetzt hat. Aber gleichzeitig weiß ich halt eben auch noch, dass ich mir irgendwann mal einen Brief geschrieben hatte in der 11. oder 12. Klasse. Ich hoffe, ich werde niemals vegan. Ich hoffe, ich werde nie Feministin. Ich hoffe, ich werde nie so. Ich hoffe, ich werde niemals meinem kleinen Bruder erzählen, dass Hautfarbe ein Problem ist. Also weißt du, solche Dinge, die ich schon sehr, und ich war ja auch gerade über meine weiße Pflegemutter halt eben, habe ich tatsächlich auch eine sehr weiße Sozialisierung halt einfach gehabt. Jetzt nicht, also ich hätte auch andere Zugänge gehabt. Ich habe mich aber entschieden, weil ich dachte, vielleicht als Kind, es wäre leichter, es wäre der Weg des geringsten Widerstandes, diese Rolle eines Tokens, des schwarzen Wunderkinds, das war ich nämlich damals halt auch bereitwillig einzunehmen und zu bespielen. Also diejenige, die beim Geburtstag auf den Stuhl gestellt wird und ein Gedicht rezitiert, so Zauberlehrling oder was auch immer. Und klingt ein bisschen sad tatsächlich im Nachhinein. Und wenn ich so daran zurückdenke, ich glaube, ich war auch ganz viel sad als Kind. So. Weil, was sollte ich nicht alles werden? Und was wollte ich aber eigentlich werden? So. Und während ich zum Beispiel schon ganz früh wusste, dass ich unbedingt singen möchte, war das halt ganz lange überhaupt nicht Teil meiner Karriereplanung. So, es gab auch so eine Zeit, wo meine Eltern gesagt haben, wenn du singst, die Katzen fangen an zu schreien.
Oh, wow. Dann sind wir wieder bei Glaubenssätzen.
Ja. Du kannst auch gar nicht singen. So. Nee, aber das ist tatsächlich etwas, I worked on that one und den habe ich mir erkämpft. Das weiß ich auf jeden Fall, dass ich singen kann. Und es gab Themen, die mich schon immer irgendwie interessiert haben. Ich habe auf jeden Fall früher angefangen, mich in feministischen Räumen aufzuhalten, bevor ich Rassismus für mich thematisieren konnte. Mir war relativ früh klar, wenn man so alte Interviews von mir liest, jetzt so, dass irgendwie ich schon Rassismus und Sexismus irgendwie immer zusammen nennen musste oder so als Zwillingsgestirn oder als Mischung oder sonst irgendwas. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ist jetzt hier Intersektionalität? Wer ist Kimberly Crenshaw? Das waren, ich wusste das einfach alles nicht, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, was die theoretischen Zusammenhänge sind, hatte mich nicht belesen, sondern hatte einfach nur Dinge aus der eigenen Erfahrung herausgenommen. Und dann gab es so einen Moment, da ist mir Racial Profiling passiert. So, durch die Berliner Polizei. Und dieser Moment war für mich sowohl traumatisierend als auch so eine Art Weckruf, die mir gesagt hat, egal wie sehr du versuchst, dich zu assimilieren, in solchen Momenten ist es völlig egal. In solchen Momenten bist du ein schwarzer Körper, nicht mehr und nicht weniger. Und mit allen Zuschreibungen, die halt dazugehören. Und da ist es dann auch egal, wie gut du Code-Switching beherrschst oder wie angepasst du bist oder sonst irgendetwas, sondern es war wirklich einfach nur dieser Moment, in dem ich verstanden habe, was meine Körperlichkeit in einem deutschen Kontext bedeutet. Du hast das mal als Black Coming Out bezeichnet.
Ja. Ja, den Begriff habe ich natürlich auch von jemand anderem, von Ria, glaube ich, Ria Cheatham, die AD-Frau mitgegründet hat. Aber das war ein hartes Coming Out, was du beschreibst, sehr hart. And I'm sorry, you had to, dass du das erlebt hast. Dass,
yeah, there was one hell of a motherfucker. Ja. Are we allowed to swear?
Well, von mir aus auf jeden Fall. Es gibt hier keinen Sensor, soweit ich weiß.
Aber das ist ja auch, also ich meine, ja, so harte Geschichten haben wir halt irgendwie alle. Wir erzählen uns ganz oft so, und das ist dieses Imposter-Ding irgendwie, naja, meine Rassismuserfahrungen sind gar nicht so schlimm.
Ja.
Irgendwie. Und aber eigentlich, it's always traumatizing. Es ist immer wieder ein Gut-Punch. Es erinnert immer wieder an die kollektive Gewalt, die halt auch irgendwie unsere Ancestors-Generationen irgendwie erlebt haben. So. Und das ist natürlich, das ist ein Schmerzkörper, in den sich das einspeist.
Ja, ja. Und ja, auch die Geschichte, von der du jetzt erzählt hast, die du erlebt hast, diese schreckliche Erfahrung, von der du mir auch, wir haben auch schon mal, glaube ich, darüber gesprochen. Ich erinnere mich, dass wir...
Ja, ich habe es ja jetzt auch bewusst nicht nochmal. Nee. Man kann das auf Social Media auch rausfinden, was das im Einzelnen war. Aber es geht letztlich ja nur darum, irgendwie zu gucken, welcher Moment war es.
Ja, ja, ich genau. Und also allein schon diese eine Geschichte, die, wie du schon sagst, sich einreiht in Tausende solcher Geschichten, macht diese Frage, die weiße Menschen hatten nach dem Tod von George Floyd, einfach so lächerlich. Ne? Gibt's das auch in Deutschland? So, ist das ein amerikanisches Problem?
Vielleicht bin ich einfach sehr zynisch. Ich war, glaube ich, relativ früh schon over it. Einfach. Auch letztes Jahr schon.
Nicht die schlechteste Strategie, glaube ich. To be over it.
Auch letztes Jahr schon.
Ein gewisser Fatalismus.
So, wo ich so gesagt habe, jetzt kommt wieder der ganze Clown-Shit. Ja, jetzt sind sie wieder, jetzt ist wieder Clownerie von vorne nach hinten. Jetzt ist es aber White People. Weißt du, so.
Ja, ich glaube, das bewahrt einen auch. Also ich war super zögerlich und schnell halt genervt. Ich habe schon und habe mich selber, glaube ich, mir selber verwehrt, irgendeine Form von Hoffnung zu fühlen, weil ich nicht mit der Enttäuschung, die danach kommt, umgehen wollte. Das war, glaube ich, so mein Gefühl in dem Moment, dass ich dachte, okay, well, also weil ich immer wieder diese Frage bekommen habe. Und ist jetzt besser? Und jetzt, du merkst so, jetzt ist doch was besser. Und ich immer, also erstens auch eine Wut hatte so, also das müsst ihr mir sagen. Ihr seid am Zug zu sagen, ob es besser wird oder nicht und dafür auch zu sorgen, weil schwarze Menschen, People of Color, marginalisierte Menschen sagen das schon seit Jahrhunderten, was wir sagen. Und das war das eine und das andere aber auch so vor mir selber, dass ich dachte, nee, ich will erst sehen, bevor ich mich jetzt irgendwie freue und dann enttäuscht bin.
Und gibt es was, von dem du sagen würdest, dass es sich verbessert hat? Weil verändert hat sich ja was.
Ja, ja. Ich würde schon sagen, es gab so einen Ruck. So ganz genau kann ich es nicht ganz beziffern, aber eine Sache, die ich auf jeden Fall berührend und schön finde, ist die vielen widerständigen Vernetzungen, die daraus entstanden sind. In meiner Wahrnehmung, ne, in unseren Bubbles, sage ich jetzt mal, Menschen, die sich vernetzt haben, die irgendwie gemeinsam Sachen gemacht haben, in der Kunst, in der Politik, im Film, das fand ich, das ist das, was mich sehr berührt an diesen Sachen. Menschen, die das Gefühl hatten, empowered zu sein, zu speak up. Und viele dieser Anfragen, also selbst auch in großen Kontexten und so, in Firmen und so weiter, wo ich jetzt auch sehr zögerlich bin, aber wo Menschen sind, die sonst die einzigen sind, die dann gesagt haben, okay, ich nutze dieses Momentum, um Dinge auszusprechen. Das ist etwas, was mich berührt.
Ja, das stimmt. Widerständige Verbindung. Ich mag das. Ich mag das sehr. Das finde ich gut.
Hier kommt der nächste Rough Cut, meine Liebe. Weil ich gucke jetzt auf mein Blatt und denke so, are you kidding me? Du kannst doch jetzt nicht. Aber es gibt eine wunderbare, schöne Doku über dich, mit dir, mit Hadnet Tesfai, vielleicht auch von Hadnet Tesfai, weiß ich gar nicht, ob das auch von ihr produziert ist. Jedenfalls habe ich sie angeschaut und sehr gerne angeschaut, euch beide auch zu sehen, das war sehr berührt. Und da sprichst du von dem schwarzen deutschen Bechdel-Test, was ich das total gut fand, diese Formulierung. Und
sie stammt tatsächlich nicht von mir, sondern mein bester Freund hat es mal gesagt. So.
Ich fände total spannend, wenn du mal erzählst, in welchem Kontext du den schwarzen deutschen Bechdel-Test erlebt hast. Was war das? Worum ging es da? Tell me.
Es war 2006 und ich habe in Stuttgart gewohnt und Medienwirtschaft mit Schwerpunkt TV-Producing studiert und wollte gerne einen Job an einem TV-Set. Und bin dann, weil das Popstars-Casting in der Stadt war und ich wusste das und vielleicht habe ich das auch nur als Ausrede genommen, um mich dann irgendwie auch mal im Singen auszuprobieren. I don't know. Bin auf jeden Fall dort zu einem Tough-Kamerateam gegangen und habe gesagt, ich hätte gern Praktikum bei euch, ich gehe in das Casting rein, wollt ihr mich begleiten? So, und dann haben wir diesen Deal ausgehandelt, so Praktikum bei denen und dafür dürfen sie mich dann begleiten. Ich also in dieses Casting rein und Forecasting und so weiter und so fort und stand dann irgendwie vor dieser Jury, die damals aus Nina Hagen, Dieter Falk und traditionellerweise aus Detlef Soest bestand und habe dann Diamonds Are a Girl's Best Friend gesungen. Und dann sagte er danach zu mir, Performance war gut und abgenommen, hat er gesagt, aber es schon interessiert mich schon, weil du bist jetzt schwarz und singst jetzt hier irgendwie ein Lied von Marilyn Monroe, warum denn nicht Mariah Carey oder Whitney Houston? Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, du bist halt auch Schoko und heißt Detlef.
Ich finde das so ein geniales Comeback.
Und dann hat er mir halt High Five gesagt, hat gesagt Chapeau Schwester und
einzig richtige Reaktion.
War halt dann so der Bonding-Moment und es war wahrscheinlich dann auch, und das, ich habe das meinem besten Freund halt erzählt und er hat gesagt, naja, das war halt echt so, das war wahrscheinlich auch das erste Mal im deutschen Fernsehen, dass das so Bechdel-Test-mäßig irgendwie abgefragt wurde. So.
Absolut. Und ich meine, also ich habe mich nicht sehr viel mit Detlef Soest beschäftigt, aber ich meine zu wissen, dass er jetzt nicht besonders vocal ist über seine Positionierung und so weiter und so fort. Chapeau, ich finde es richtig cool. wow, richtig, richtig, richtig gut. Und wo wir jetzt beim Thema Musik sind, du bist Sängerin, Songwriterin und so weiter, möchte ich jetzt auch über Musik sprechen. Meine ersten Begegnungen mit Musik waren die Schallplatten meiner Großeltern. Und da habe ich viel so Liedermacher-Sachen gehört, so Gerhard Schöne und so weiter im Osten. Und dann aber auch Musicals. Also so My Fair Lady und Cats und dann später Sarafina. Und wie und auf welchem Weg kam Musik in dein Leben?
Die Schallplatten meiner Mutter. Also Whitney Houston, Lionel Richie, Michael Jackson, Donna Summer, Billy Ocean, Kool and the Gang.
Viel, viel cooler als unsere Schallplatten.
Und Milli Vanilli aus irgendeinem Grund. Also meine erste Lieblingssingle war tatsächlich Girl, You Know It's True. Und dann Girl, I'm Gonna Miss You. Wieso fing jeder Titel von denen mit Girl an? Girl,
I don't know.
Ja, tatsächlich auch eine sehr tragische Geschichte, die Milli Vanilli-Geschichte, ja. Und auch ein Lehrstück davon, wie sich Rassismus auf schwarze Körper auswirken kann. Mhm. Aber Girl, you know it's true. Oh, ich liebe dich, lieb. Ooh, 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 I love you. Ich fand das super und ich konnte ja damals, kennst du dieses Kinderenglisch, ja, so Michael Jackson, Black or Pie, Black or White. Ja?
Ja, voll. Es gibt so viele Texte, gerade bei Michael Jackson, wo ich erst als Erwachsene begriffen habe, was er da eigentlich singt, also, aber immer mitgegrölt habe.
Ja, es ist ja auch wichtig. Also ich meine, so dieses schon einfach zu singen, auch wenn man den Text noch nicht kann. Mhm. Und ich glaube, so hat es angefangen. Und dann, als ich 11 oder 12 war, also ich hatte auch schon meine erste Rolle im Theater, irgendwie mit 6 oder so. Habe ich in einem Hans Magnus Enzensberger Stück, Tochter der Luft hieß das, habe ich ein kleines schwarzes Sklavenmädchen gespielt. Wir waren in so Mullbinden verpackt. Wir wurden also reingetragen und rausgetragen. Wow. Gudrun Landgräber hat die Hauptrolle gespielt, if that matters.
Wow.
Das klingt jetzt so nach Trauma nonstop. Nee, aber es war natürlich meine erste Bühnenerfahrung und dann habe ich dann irgendwie noch eine andere Rolle an diesem Theater gehabt und so. Und dann mit 12 habe ich dann bei Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat zum ersten Mal in einem Musical wirklich dann mitspielen dürfen. Und so bin ich zu Musicals gekommen. Weil dann war ich natürlich total verliebt und ich dachte dann immer, mein Lieblingsmusical war Elisabeth. Über Sissy. Die Kaiserin,
okay.
Sissy und den Tod irgendwie. Und ich dachte immer, oh, das wäre so toll, wenn ich eines Tages in Elisabeth mitspielen dürfte, wenn ich die Elisabeth singen dürfte. Das ist übrigens kein ungewöhnlicher Traum für eine schwarze Musical-Darstellerin. So irgendwie. Mhm. Also es gibt tatsächlich auch eine Darstellerin, Anna Milva Gomez, der wir das, glaube ich, alle wünschen, dass sie irgendwann mal die erste schwarze Elisabeth wird, aber that's probably not gonna happen. Und damit wären wir dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dabei, was Musicals zu sein, jetzt in diesem deutschsprachigen Kontext eigentlich bedeutet, kannst halt als schwarze Person vor allem Ensemblerollen machen. Mhm. Ja, also es gibt immer noch Rellige, also Anna ist da wirklich so die Trailblazerin, die dann auch die erste schwarze Donna gespielt hat, dann in Wien, glaube ich. Mhm. Und halt viele, weil sie halt einfach sehr berühmt ist, ja, dass sie halt dann viele Hauptrollen spielt, aber so einfach ist es eigentlich nicht, wenn die Hauptrollen nicht speziell auf schwarze Personen geschrieben sind, wie zum Beispiel in Sister Act Dolores von Cartier zu spielen, irgendwie, das ist halt dann eine traditionelle schwarze Rolle, oder du spielst halt in einem der Musicals mit, wo es dann um Tiere geht, wie Löwen oder Affen, ja. Dann nee, ja. es geht natürlich nicht um die Tiere, sondern es geht darum, dass es einfach Disney-Musicals sind und die werden dann auch traditionellerweise dann schon auch ein bisschen diverser besetzt, irgendwie, weil man dann auch irgendwie ein bisschen anders gecastet wird. I'm not sure, to be honest. Ich weiß nicht, warum. Zum Teil ist es halt so, dass, wie gesagt, Disney halt international castet, aber dann ist es natürlich auch so, dass bei König der Löwen jetzt ganz speziell dann nochmal dieser südafrikanische Kontext über der Bohème dazukommt, dass da also auch das wirklich wichtig war den Leuten, dass es halt auch wirklich South African People sind, die halt da mitspielen. Ich glaube, als ich dann in Hamburg, ich bin ja 2006 bin ich dann nach Popstars direkt zum Casting zu König der Löwen gegangen, habe da eine Rolle bekommen, habe Sarabi, die Mutter von Simba, gespielt und habe zwei Verträge da gehabt. Und das war dann so, dass tatsächlich dann auch das ein sehr diverser Cast war. Einfach viel Leute aus dem globalen Süden und vielleicht irgendwie so 2-3 White und German People. So.
Werbung. Diese Folge wird gesponsert von Einhorn. Ich bin Tupoka Ogette und du bist hier bei Tupodcast. Ich hatte einen Workshop bei einem relativ großen Staatstheater in Deutschland und einer dieser Workshops war Regie, Dramaturgie, also Leitung, Intendanz und ein sehr weißer, männlicher Raum zwischen 40 und 50, würde ich sagen. Und in diesem Raum haben wir über Privilegien gesprochen, ne? Und dann kam erwartbar, aber da kam die Aussage, ja, mit diesen Privilegien, ja, Rassismus gibt's auf jeden Fall, aber ein Beweis dafür, dass Weißsein kein Privileg sei, ist, dass bei König der Löwen Mensch ja schwarz sein muss, um da genommen zu werden. Und das war quasi der Beweis dafür, dass schwarze Menschen auch durchaus gesellschaftlich privilegiert sein.
Moment mal, also man muss sich das jetzt, damit ist jetzt gemeint, ja, dass wenn an einer Stelle von allen anderen Stellen, wenn an einer Stelle irgendwie es Requirement ist, dass man schwarz ist, ja, dann heißt das, dass dann kann das mit der Privilegierung nicht stimmen. So, genau. Weil dann existiert dieses Mehrheitsverhältnis ja einfach nicht. Okay, das ist der Beweis. Ja, sobald weiße Menschen sich an irgendeiner Stelle diskriminieren, vielleicht, das ist ja ganz interessant, ne, weil es ist ja dann auch so, bei uns war es zumindest so, dass die böse Rolle, der Bösewicht, durchaus häufiger von weißen Personen dann gespielt wurde. Nicht nur, es war nicht die einzige Rolle, die halt weiß besetzt werden konnte. Es gab halt auch bei den Hyänen zum Beispiel, auch böse, aber zum Beispiel aber Zazu zum Beispiel, ja, auch, der konnte auch weiß besetzt werden, so, oder Timon und Pumba, so. Das ist jetzt nicht so, dass es überhaupt gar keinen Raum für weiße Menschen gibt. Also auch keine Ahnung, was die sich da in ihrem Workshop gedacht haben.
Natürlich. Und auch die Frage, wem gehört Disney und wem gehören Produktionen und wo fließen die richtig großen, fetten, dicken Gelder hin? Also das, ne, das sind ja nicht alles schwarze Strukturen. Also far from it. Von daher ist das natürlich
aber
lächerlich.
Das ist aber schon zu hoch, ne? Also jetzt irgendwie strukturell braucht man denen gar nicht zu kommen, aber ein Beweis dafür, das ist halt einfach nur ein Beweis dafür, dass die halt ihren Kopf im Arsch haben.
Ja.
Ja.
Ich habe, was ich gehört habe, also über das Musical-Genre an sich, oder ist, dass es eine sehr krasse, ich nenne jetzt mal das Wort Maschinerie ist, also im Sinne von sehr treibend, super anstrengend, du musst ja auch tanzen, singen und schauspielern können und nicht selten irgendwie 6-7 Shows, die auch immer...
8 Shows die Woche. Am Wochenende.
Die Woche hat 7 Tage.
Ja, ja, genau. Und du hast aber nur 6. Tatsächlich.
Und du musst immer das Gleiche, also genau die gleiche On-Point-Performance ablegen. Und also, wie hast du das wahrgenommen? Was sind die positiven Dinge und was sind die nicht so positiven Dinge, die du von deiner Zeit beim Musical mitnehmen würdest?
Ich würde sagen, dass ich für mich persönlich gemerkt habe, welche Art von Performerin möchte ich sein. So, also ich möchte schon in meinem Leben häufiger als ich selber auf der Bühne stehen dürfen, als irgendwie 8-mal die Woche irgendwie in eine Rolle zu schlüpfen und wieder nicht das sagen zu können, was ich eigentlich sagen möchte. Für mich war, ich habe die Ausbildung nicht gehabt, sondern bin halt quasi so Quereinsteigerin-mäßig da reingekommen. Und für mich war dann auch das dementsprechend sowohl körperlich als auch psychisch nicht die einfachste Zeit. Und deswegen habe ich das auch nie weiter verfolgt. Aber es gab halt auch einfach nicht genügend Rollen, die man hätte spielen können. Mhm. So, also das ist, wie gesagt, wenn man halt nicht in den 2-3 Musicals ist oder irgendwie super tanzen kann, um dann im Ensemble zu sein, dann ist das halt auch einfach nicht einfach. Zumal im Ensemble zu sein, darf man halt auch nicht ganz so groß sein. Ich bin ja dann auch noch 1,80 groß. Mhm. So, also das ist dann halt auch einfach nicht die Standardgröße. Also da gab es noch so ein ganz spezifisches Ausschlusskriterium, was mich dann so, was mich dann so die Auswahl an Rollen für mich relativ eingegrenzt hat. Weiß ich nicht. Ich fand's, wie gesagt, für mich ist es diese Welt tatsächlich am Ende nicht gewesen. Ich hatte das viel mehr idealisiert als das, was es dann letztlich war. Aber es war natürlich trotzdem eine wichtige Erfahrung einfach auf dem Weg.
Ja, ja. Und du schreibst ja aber inzwischen und auch schon lange deine eigene Musik.
Das habe ich tatsächlich, witzigerweise habe ich das relativ währenddessen irgendwann angefangen. Mhm. Ja.
Deine eigene Stimme, deine eigenen Worte, das, was du sagen willst. Und ich möchte gleich nochmal über dein Album sprechen, das jetzt gerade im Entstehen ist. Aber davor würde ich gerne fragen, welche Anteile in dir heilt Musik oder das Musikschreiben, das oder das Erleben von Musik, das Fühlen von Musik?
Das ist eine total spannende Frage. So Musik, also meine Kunst ist meine wichtigste Beziehung, die auch die Beziehung zu mir selbst dann aber auch beschreibt. Also die Musik ist nicht immer nur heilend, sondern diese Beziehung kann auch richtig, richtig anstrengend und konfliktgeladen sein. Ich bin zum Beispiel eine Person, die super gut performt, aber nicht unbedingt so gut kreiert. Ja, also was dann so, also meiste Zeit halt Writer's Block. Ich kann nur auf Termin abliefern. Mhm. So, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du zum Beispiel schreibst so. Aber für mich ist tatsächlich Writing ist so richtig. Ich muss mich halt auf den Hosenboden setzen und die meiste Zeit mache ich es einfach nicht. Mhm.
Ja, es ist auf jeden Fall hart. Also Schreiben braucht irgendwie das eine gewisse Disziplin und irgendwie Anstrengung. Und was mir total geholfen hat, war, dass die Schriftstellerin, Autorin Sharon Dodoatou mir sagte in meinem letzten Schreibprozess, dass Tupaca, löse dich davon, alles ist Schreiben. Auch deine Gedanken, auch wenn du schläfst, auch wenn du isst, auch wenn du bist, all das ist Schreiben sein. Und das war für mich eine Befreiung. Weg von diesem, jetzt muss ich mich hinsetzen und nur das zählt dann. Das hat bei mir geholfen, aber ich verstehe, was du meinst.
Aber das macht voll Sinn, weil tatsächlich ist es ja auch so, also wenn zum Beispiel ich gefragt werde, wie ich halt zu den Themen, zu den Songs komme irgendwie, das sind ja auch tatsächlich, da geht's ja um Leben, da geht's dann um mein Leben oder um meinen Blick auf die Welt irgendwie. Und das ist natürlich, diese Prozesse laufen ja auch irgendwie, das ist ja alles, im Prinzip ist alles Vorbereitung.
Ja, so. Ja, genau, genau. Vor- und Nachbereitung und währenddessen. Ja. Du sagst es genau, du bist gerade mitten in der Produktion eines neuen Albums, habe ich richtig verstanden?
Ja.
Erzähl mir davon. Wie läuft das? Wie läuft das jetzt auch gerade eingebettet in diese schwierige Situation auf der Welt? Wann kommt das raus? Gibt es schon ein Fixdate? Hast du schon eine Deadline?
So viele Fragen. Hilfe, ja. Hilfe.
Okay, zurück. Wie läuft der Prozess?
Das ist, im Prinzip hat mich die Pandemie in dem, was ich eigentlich für 2020 geplant hatte, nämlich eine intensive Phase des Schreibens, ja, hat mich das gar nicht so, war das überhaupt nicht so super stressig. Ich hatte irgendwie mich auf einen Grant beworben, den ich dann auch bekommen habe irgendwie, brauchte dann auch keine Neustarthilfe halt zum Beispiel, sondern hatte halt diesen Grant, der mir eh ermöglicht hat, dann irgendwie zu arbeiten. Also was weggefallen ist, sind natürlich die ganzen Konzerte gewesen, ist klar, ne? Weil 2019 war halt ein Jahr, in dem habe ich so viel gespielt wie alle Jahre zusammen. So, mhm. Ne? Und da habe ich halt gedacht, so, oh, da kann man jetzt voll anknüpfen, und dann kam 2020 und gesagt, nee, sorry, aber fuck you. Und das ist dann nicht passiert. Mein Projekt ist viel zu klein und viel zu indie, als dass ich jetzt irgendwelche Autokino oder Strandkorbkonzerte oder sonst irgendwas. Und also Streaming wollte ich nicht machen. Also habe ich letztes Jahr relativ wenig einfach gespielt. So. Und habe aber viel geschrieben mit unterschiedlichen Personen auch. Und habe mich auf eine anderen Grant-Förderung halt durch die Initiative Musik beworben. Habe die dann auch bekommen dieses Jahr. Und jetzt fangen halt so die Demo-Produktionen an, wo dann irgendwie raussondiert wird, was wird dieses Album für einen Sound haben. Es hat einen Working Title. Es wird bestimmt nicht der Albumtitel, aber es ist ein Gedanke einfach, der so mitschwebt. Mein Herz ist ein dunkler Kontinent.
Wow. Schön.
Only people from the community are allowed to say that, obviously. So. Aber ich hab das tatsächlich, weil dieses Projekt, mein KünstlerInnenname ist ja Malonda, haben wir überhaupt noch nicht.
Ne? Haben wir noch gar nicht etabliert und nochmal gesagt, genau.
Ja, genau. Aber Malonda ist ja der Entwurf einer deutschen Diva des 21. Jahrhunderts. Das ist ja das, was Malonda sein soll, sein will auch irgendwie. Also das ist mein eigener Wunsch gewesen, irgendwie, dass diese Werte, mit denen ich so groß geworden bin und das, woran ich heute glaube, irgendwie zusammenzubringen, ja, dass ich etwas normalisieren möchte, ja.
Darf ich fragen, welche Werte das sind und was es ist, was du heute glaubst? Was bringst du da zusammen?
Naja, also zum einen dieses meine Mütter beobachten, das Starke und Selbstbestimmte, das vielleicht auch das nicht männliche, so, ja, sondern das Andersartige, ja, dann eben auch irgendwie so, ich darf auch Größe haben, ich darf strahlen, so, meine Wünsche stecken da auch drin,
ja,
ja, oder meine, ja, Träume irgendwie. Und dann einfach irgendwie, meine Mutter hat wahnsinnig viel WDR4 gehört, ja, und irgendwie alte Filme geguckt aus den 60ern. Daher kenne ich diese ganzen deutschen Diven-Geschichten tatsächlich auch so irgendwie. Also so Marlene Dietrich und Hildegard Knef, das waren halt einfach keine, das waren halt tatsächlich Namen, die es in meiner Kindheit, Jugend einfach schon gab. Auch wenn meine Mutter natürlich, das ist in dieser Hartnett-Doku so ein bisschen schief gelaufen. Irgendjemand hat das falsch gesagt. Sie hat keine Volkslieder gehört. Sie hat Harry Belafonte gehört.
Okay.
Soll ich ausrichten.
Dann ist das nochmal reetabliert.
Haben wir das hier nochmal korrigiert.
Ja.
Aber ich habe halt wahnsinnig viel halt einfach auch relativ früh eine große Liebe zur deutschen Sprache entwickelt, zur deutschen Sprachlichkeit auch, wie man sich ausdrücken kann und das halt zusammenzubringen, damit ein Bild zu normalisieren und zu sagen, dass so sieht das aus. Eine deutsche Diva sieht so aus.
Ja.
Schwarz, dark-skinned, queer, dies, das. Mhm. So.
Beautiful. Schön. Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Und für das neue Album, für das, was jetzt entsteht, was ist dein Wunsch für dieses Album?
Es ist ja so gewesen, wie gesagt, 2020, das unerwartete Jahr für uns alle, in dem ich auch viel mehr outspoken war in meinem Aktivismus, also in dem ich dann auch öffentlich gesprochen habe zu vielen Themen, und dann war halt eben, wie hat Tarek Tasfour das genannt, die Rassismushütte hat gebrannt, wir wurden alle eingeladen plötzlich.
Das ist schön, das wusste ich noch gar nicht, okay. Die hat gebrannt, definitiv.
Ja, und wir wurden halt alle mit unserem, an diesem klapprigen Stuhl quasi, auf diesen klapprigen Stuhl wurden wir an den Tisch geholt und gesagt, erzähl doch mal von deinen Erfahrungen jetzt. Und ich habe mich natürlich viel im Sprechen probiert, und das sind natürlich dann so zwei Bereiche, die man optimalerweise vielleicht, entweder man sagt irgendwie, man lässt es halt aus seinem künstlerischen Schaffen heraus, ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist so. Also ist vor allem die Herausforderung, jetzt zu gucken, also weil ich bin ja immer noch Musikerin.
Mhm.
Ja, ich bin in erster Linie immer Musikerin. Ich bin Aktivistin geworden, weil ich gemerkt habe, dass es für mich als Musikerin ungleich schwerer ist als für andere, die nicht so aussehen wie ich oder andere Erfahrungen irgendwie haben, und dass das auch was Strukturelles zu sein scheint, weil irgendwie war ich ja auch allein auf weiter Flur. Like literally nobody else looked like me. So irgendwie, und alle haben gesagt, wie, das machst du, obwohl du so aussiehst? Das ist ja irgendwie komisch so. Offensichtlich bin nicht ich das Problem, die da rein will, sondern diese Räume sind das Problem. Und hier muss sich etwas verändern. Deswegen habe ich angefangen zu reden. Deswegen habe ich angefangen, politisch zu sprechen. Und nun ist es aber tatsächlich so, dass ich jetzt natürlich mir überlegen muss, wie bringe ich das mit meiner Kunst zusammen, weil mein künstlerisches Schaffen verändert sich ja nun auch, weil ich dann auch merke, ich will in meiner Kunst dann vielleicht auch langfristig andere Dinge.
Ja.
So, ich kann meine Kunst nicht unberührt von meinem politischen Aktivismus lassen und möchte aber trotzdem weiterhin vor allem Künstlerin sein und möglichst frei sein. Und dann gibt es halt diese ganzen eurozentrischen Ideen von irgendwie eine Kunstfreiheit und Kunst darf alles und dies, das, bla bla bla. Das sind ja intrinsisch weiße Ideen.
Ja.
Ja, das sind Ideen, die von einer Unmarkiertheit sprechen, die ich überhaupt nicht mitbringe.
Ja.
So.
Ja.
Und das irgendwie in meine Kunst einzubauen und vielleicht auch gegebenenfalls zu thematisieren. Genau, die Frage war, was wünsche ich mir für mein Album? Ich hoffe halt, dass es auf eine Art und Weise politischer wird und auch politischer verstanden wird.
Mhm.
So, hätte ich ja auch einfach so sagen können.
Ich bin froh, dass du es so gesagt hast, wie du es gesagt hast, weil das sehr berührend war, wie du das beschrieben hast, und total viel Sinn macht. Ja. Und ich das einen starken und guten Gedanken finde, die Räume müssen sich ändern und nicht ich. Ich glaube, das ist ein Game Changer im Leben eines Menschen, der sehr viel Marginalisierung erlebt.
Ja, das trifft auch auf uns alle zu, und vor allem lässt es dann halt eben die Verantwortung da, wo sie hingehört. Ja, nämlich bei denen, die diese Räume bestimmen, bei den Gatekeepern, bei den hegemonialen Verhältnissen, da ist dann die Verantwortung. Weißer Suprematismus muss weg. Nicht, wir müssen dies, das oder so. Dieses Ganze, wir müssen eigentlich gar nichts. So, wir könnten den ganzen Tag hier sitzen und chillen und einfach nur irgendwie, wir müssten nicht mal einen Podcast aufnehmen, ja, sondern wir könnten den ganzen Tag hier sitzen und einfach nur Tee trinken und uns austauschen. Und allein das wäre ja schon ein radikaler Akt.
Mhm.
So.
Ja, das Sein, Raum einnehmen.
Ja.
Existieren, atmen.
Ja.
Atmen.
Ja, because we're not allowed to. Mhm. Nicht mal das.
Ja.
So.
Ja. Ich würde diesen Schwung, diesen gedanklichen, emotionalen Schwung, den du gerade hattest oder den wir gerade in diesem Momentum hatten, gerne nutzen für die allerletzte Frage, weil die jetzt so gut passt. Und zwar, Wenn wir uns jetzt die schwarzen Frauen, schwarze Flinters vergegenwärtigen, die jetzt zuhören, was würdest du ihnen zurufen oder vielleicht auch gegebenenfalls zuflüstern?
Naja, erstmal, liebe Geschwister, wir müssen erstmal gar nichts. So. Aber wenn wir was machen wollen, dann gibt es noch ganz, ganz viel zu tun, dass wir uns nämlich zum Beispiel eine Sache, über die ich in letzter Zeit ganz viel nachdenke. Flinter, was bedeutet das eigentlich? Und das ist bis F und L klar. Und schon bei T wird es total schwammig, weil schon hier wollen wir vor allem transweibliche oder weiblich gelesene Personen meinen, People mit einem bestimmten Piercing. Und wir müssen, glaube ich, wir sollten. Nein. Ich finde tatsächlich, wenn wir Flinter sagen, dann müssen wir alle Transpersonen meinen. Dann dürfen wir nicht die gleichen transfeindlichen Bilder irgendwie reproduzieren. Wir müssen uns auch besser mit den anderen Buchstaben auseinandersetzen. Wer von uns kennt Intermenschen? Und vielleicht kennen wir Menschen, die sich für uns nicht outen können, weil die Umstände so furchtbar sind. And that is a problem. So. Und ich möchte einfach nur, dass wenn wir aktiv werden wollen, dass lass es uns von Anfang an richtig machen. Lass uns diejenigen, die am verwundbarsten unter uns sind, in die Mitte holen und lass uns drum herumstellen und diese Leute beschützen. Lass uns das so herum machen. Das würde ich gut finden.
Was für ein schöner Gedanke und eine Aufforderung. Und damit möchte ich dir ein ganz großes Danke aussprechen. Danke dafür, dass du bist. Thanks for shining, glowing. Danke, dass du hierher gekommen bist. Danke für den Vertrauensvorschuss in diesem Gespräch. Danke, ja, für deine Kunst und für deinen Aktivismus. Danke für die Inspiration, die du für mich bist und für viele bist. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, meine Liebe.
Ja, same. Ich kann das nicht so geil formulieren, wie du das machst, aber es ist ja, ich bin geehrt, in deiner Gegenwart verweilen zu dürfen, weil es tatsächlich immer wieder, du bist ja ein Licht und ein Licht, das halt vorangeht für ganz, ganz viele, die vielleicht auch bisher sich selber nicht zu verorten gewusst haben, gerade unter uns Geschwistern oder die vielleicht keine Community hatten, die irgendwie als erstes dein Buch in die Hand bekommen haben und gesagt haben, wow, okay. So, es gibt also Namen für das, was mir widerfährt und was ich fühle. Und ich bin vielleicht auch nicht alleine und die das halt auch als Türöffner verstanden haben, um you know what you're doing. So, du bist eine dieser Personen im deutschen Kontext, die halt einfach den Diskurs maßgeblich mitgestalten, and I'm like, I'm fangirling so hard. Und es war so schlimm aufregend. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich alles erzählt habe. Ah, oh mein Gott.
You did amazing. Ich denke, ich kann das alles nur zurückgeben. Ich freue mich auf die Umarmung. Und ich freue mich total. Es war ein wunderschönes Gespräch. Und ich hoffe, euch zuhörenden Menschen ging es ganz genauso wie uns hier, wie mir. Vielleicht ein bisschen weniger Adrenalin als wir, aber... vielen, vielen Dank. Wenn ihr es noch nicht tut, bitte folgt Malonda direkt auf den sozialen Kanälen und schaut euch alles an und hört ihre Musik vor allen Dingen, feiert sie. Und
man kann voll gut zu meiner Musik tanzen, das haben wir überhaupt nicht gesagt, oh, aber ich mache ja richtig krasse. Also da wird ja auch richtig, das ist ja auch Arschwackel-Sound, ne?
Stimmt, genau. Nächste Party. Bitte, bitte, konsumiert Malondas tolle Kunst. Vielen Dank von uns. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal hier bei Tu Podcast.
Tu Podcast.
Der Podcast von Tupoko Gettin. Gespräche unter Schwestern.
Black Business Shoutout. Kokett ist eine Online-Buchungsplattform, die Afro-HairstylistInnen und Beauty-ExpertInnen deutschlandweit mit KundInnen verbindet. Gründer der Plattform ist Marcel Kukisa. Die Idee für die Plattform entstand zufällig, als eine Freundin von ihm aus Paris sich hier in Deutschland die Haare machen lassen wollte und nicht fündig wurde. Du bist auf der Suche nach Afro-HairstylistInnen? Oder möchtest deine Expertise anbieten? Dann schau auf kokett.net vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes.